Die große Hoffnung für den nächsten Vortrag, dass uns Jörg Schilling die Antwort auf eine Lösung anbietet für die großen Fragen, die uns so bedrücken. Vielleicht aber die ersten Schritte dahin.
Ja, also ich versuche jetzt mal ein bisschen zu erklären, wie der elektronische Ausweis innen funktioniert und wie er in eine Umgebung eingebunden wird. Dabei ist eine ganze Menge Kryptokram in Betrieb und ich versuche das so zu formulieren, dass sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene was davon haben. So, also was wir haben, sind der neue Ausweis. Sieht halt so aus, dass er aus mehreren Schichten aufgebaut ist. Da sehen wir so ganz schwach aufgedruckt so eine kleine Antenne, die so eine Spule darstellt. Wichtig sind also von außen, übrigens da oben rechts ist der Chip. Ne? Das kann man also auch, wenn man den Ausweis so ein bisschen schräg gegen das Licht hält, dann sieht man, dass hier zum Beispiel so eine Spiegelungsanomalie drin ist und darunter steckt dann der Chip. Wichtig sind halt, einerseits die Seriennummer, die wird eigentlich meines Wissens für nichts benutzt, die ist da nur aufgedruckt. Dann haben wir da rechts fast unten die Zugangsnummer. Das Ding heißt im offiziellen Standard CAN, also Card Access Number. Die wird für ein paar Dinge gebraucht. Also wenn man zum Beispiel die PIN zweimal falsch eingegeben hat, dann braucht man einmal die CAN, damit man sie noch ein drittes Mal falsch eingeben kann, um den Nutzer daran zu hindern, den Ausweis zu zerstören. Andererseits können mithilfe von der CAN bestimmte Leute, wie zum Beispiel die Polizei oder die Meldebehörden, den Ausweis auch auslesen. Übrigens auch dann, wenn ihr euren Ausweis so bestellt habt, ich will die elektronische Funktion nicht. Die ist nämlich immer dran. Das Einzige, ihr bekommt keine PIN. So, von hinten sieht das, es sind da auch nochmal interessante Sachen drauf. Da ist halt einerseits dieses Logo drauf für den Personalausweis, was ich da oben links auch auf allen Folien drauf habe. Und da steht dann halt die Adresse drauf. Die wird, wenn man umzieht, überklebt mit einem Stück Papier. Und die Meldebehörde kann den Ausweis dann in diesen Feldern auch überschreiben, sodass also ein elektronisches Auslesen bewirkt, dass man dann auch die neue Adresse sehen kann. So, dann haben wir da unten so einen Bereich, wo diese vielen Kleinerzeichen sind. Das ist die sogenannte maschinenlesbare Zone. Und da stehen wichtige Informationen aus dem Ausweis halt auch drin. Also wir sehen da zum Beispiel links IDD. Da steht bei einem richtigen Personalausweis was anderes dran, das ist, weil es ja hier eine Musterkarte ist. Dann folgt die Seriennummer. Das nächste, was wir da halt sehen, ist das Geburtsdatum der Frau Mustermann. Und die nächste Zahl ist das Ablaufdatum des Ausweises. Und dann haben wir nochmal Nachname und Vorname. Aus einzelnen Feldern dieses maschinenlesbaren Bereichs kann man auch so eine Art PIN berechnen. Und es gibt zum Beispiel von der Bundesdruckerei solche hoheitlichen Geräte. Da nehme ich den Ausweis, werfe den rein. Während er runterfällt, fällt er an einer Fernsehkamera vorbei. Die Fernsehkamera scannt diesen maschinenlesbaren Bereich. Der Rechner, der da drin ist, der das Ganze steuert, berechnet daraus diese PIN. Und wenn der Ausweis unten angekommen ist, befindet sich im Feld eines Kartenlesers und der liest dann halt alles aus dem Ausweis aus, auch Dinge, die andere Leute nicht auslesen können. So, ja, nochmal so den Schichtenaufbau. Es gibt oben eine Schutzfolie, dann gibt es darüber eine Folie, wo der Text drauf ist. Und dann gibt es halt so eine mittlere Schicht, die halt irgendwo oben rechts diese Ausstanzung hat, wo man den Platz für den Chip dann reinmachen kann. Darunter haben wir halt so eine Platine, wo halt diese Antenne drauf gewickelt ist. Und dann kommt unten halt nochmal so eine bedruckbare Seite. So, der Chip enthält außer den aufgedruckten Daten, also er enthält alle aufgedruckten Daten außer der Ausweisnummer, habe ich gerade gesagt. Das ist nämlich ganz wichtig. Der Ausweis soll nicht erlauben, dass irgendjemand, der versucht, das Ding in einem Hochfrequenzfeld einfach so mal auszulesen, während man vorbeiläuft, soll er keine Nummer geben, an dem man eventuell Rückschlüsse auf seinen Träger bekommen kann. Die Card-Access-Nummer steht natürlich auch nicht drauf auf dem Ausweis. Die Unterschrift, die ist halt auch nur aufgedruckt. Die Augenfarbe, die Körpergröße, Ausstellungsdatum und die ausstellende Behörde befinden sich halt wirklich nur im Aufdruck. Ansonsten sind die Daten sonst alle drauf. Ansonsten gibt es zusätzlich noch ein JPEG-Bild des biometrischen Fotos und optional Fingerabdrücke. Und diese beiden Teile kann ein normaler Nutzer des Ausweises überhaupt nicht auslesen, sondern dafür braucht man eine besondere Berechtigung, die halt nur hoheitliche Behörden haben, wie zum Beispiel Polizei und Meldebehörden. Das Ganze ist ausgeführt als kontaktlose Chipkarte nach ISO IEC 14443. Die Kommunikation erfolgt nach ISO 8616 Teil 4. Das heißt, einerseits kontaktloser Chip, ISO 14443 ist dieser RFID-Standard. Nach diesem RFID-Standard kann man aber alle möglichen relativ dummen Karten auch haben. Und damit das Teil tatsächlich so schlau wird wie ein Ausweis, hat man halt eine Variante von diesen RFID-Karten gewählt, die sich verhalten wie kontaktbehaftete Chipkarten. Es wird halt bloß über den, genauso mit denen geredet, wie man halt auch mit einer kontaktbehafteten Chipkarte reden würde, allerdings halt über Funk. Das heißt, weil es halt so eine, sich verhält wie so eine kontaktbehaftete Karte, gibt es halt Kommando-Antwort-Paare. Diese verwenden das Format der APDU, das nennt sich Applikationsprotokoll Data Unit. Da gibt es halt einen bestimmten Kommandoaufbau. Wer vielleicht schon mal SCSI-Kommandos gesehen hat, mit denen ein Rechner mit einer Festplatte oder einem Bandlaufwerk kommuniziert, das ist im Prinzip so ein ähnlicher Standard. Die Kommandos sind zwar völlig anders kodiert, aber im Prinzip geht es halt auch immer darum, man baut sich irgendeinen Block zusammen, in dem man halt Kommandos und Daten reintun kann. Es gibt Secure Messaging, das heißt, das Ganze ist kryptografisch gesichert. Es gibt bestimmte Struktur, die festgelegt ist im Standards vom BSI, die halt für Anwendungen datenvoll geschrieben sind. Es gibt da auch ein paar Dateien drauf, die nach einem bestimmten Muster organisiert sind. Und es gibt eine Steuerung der Zugriffsrechte. Und was also ganz wichtig ist, dieser Ausweis ist entwickelt worden von einer Seite, die sagt, wir vertrauen dem Träger des Ausweises nicht. Will heißen, keiner von euch kann den eigenen echten Ausweis auslesen. Weil um den Ausweis auslesen zu können, bräuchte man ein entsprechendes Zertifikat. Und um dieses Zertifikat zu bekommen, da gibt es strenge Regeln. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendein Anbieter, sagen wir mal hook24.de, die machen sowas ja, dass man sich halt mit seinem elektronischen Ausweis da in den Versicherungspolicen rumwerkeln kann und sich dann halt dabei dazu mit dem Ausweis identifizieren kann, damit die so eine Kommunikation durchführen dürfen, mussten sie beim BSI halt Zertifikate beantragen und diese Zertifikate haben sie auch nicht mal selber, sondern die befinden sich in einem Rechenzentrum, in dem ein EID-Server steht, der ein bestimmtes Protokoll spricht und diese Zertifikate halten 36 Stunden, verfallen dann und werden halt auch alle 24 Stunden vom BSI durch neue Zertifikate ersetzt. Dadurch kann man halt erreichen, dass wenn also einer eine der Partner, die halt versucht, also die sowas beantragt hat, etwas Böses macht, dann kann man denen halt einfach beschließen, wir geben denen morgen kein Update vom Zertifikat mehr und dann dauert es halt 36 Stunden spätestens und danach können die keinen einzigen Ausweis mehr lesen. Ja, ansonsten wird halt auch noch ISO 24727 eingehalten, der also Schnittstellen zwischen Chipkarten und externen Applikationen beschreibt. Das ist so ein High-Level-Standard und ihr solltet euch die Nummer mal merken. Die kommt nämlich nachher an einer ganz anderen Stelle mal wieder vor. was gibt es auf dem Chip für Funktionen? Also es gibt eine Liste von personenbezogenen Daten und dokumentenbezogenen Daten. Es gibt keine Seriennummer, das heißt also diese Nummer, die da vorher aufgedruckt war, die ist definitiv nicht zu lesen. Andererseits schreibt der RFID-Standard vor, damit dass die Karte, wenn man sie halt in ein, also neu in ein HF-Feld reintut, um sie mit Energie zu versorgen, dass sie sich mit einer Seriennummer melden muss. Und jetzt zu verhindern, dass jemand damit irgendwas anfangen kann, mit diesem Low-Level-Protokoll, was man braucht, um eine Kommunikation mit dem RFID-Gerät starten zu können, läuft das so ab, dass auf diesem Ausweis ein Hardware-Zufallsgenerator ist und bei jedem Power-On generiert der halt eine neue zufällige Seriennummer, die reicht für die Zeit, in der das Teil halt im H-Feld ist, um die Kommunikation einleiten zu können, aber aus der man halt nichts ableiten kann. Also wenn du dein so ein Android-Handy hast und zum Beispiel hier so ein Programm hast, wo habe ich es hier? NFC-Text zum Beispiel hier. Wenn ich da den Ausweis dahinter tue, dann sagt er halt New Tag Detected. Und dann bei Tag Information sagt er zum Beispiel die Seriennummer und halt auch, dass das eine Zufallszahl ist. Das heißt, das ist also auch schon kodiert, dass das halt keine statische Seriennummer ist, die da kommt. Ja, wenn man so will. Es gibt aber auch noch ein paar, es gibt aber auch kontaktbehaftete Karten, in denen gute Hardware-Zufallsgeneratoren eingebaut sind. Ja, alle Daten sind gegen Auslesen gesichert. Und das Auslesen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, geht nur mit einem gültigen Zertifikat. Zusätzlich sind halt diese biometrischen Daten drin und niemand außer den Meldebehörden und der Polizei bekommt also ein Zertifikat, das das Auslesen dieser biometrischen Daten ermöglicht. Das heißt, also, wir können also auch sicher sein, dass das in dem normalen Betrieb des Ausweises im Internet keinerlei Rolle spielt. Wenn man natürlich von der Polizei angehalten wird abends irgendwo auf der Straße, dann könnte es durchaus sein, dass die einen Kartenleser haben, der Ihnen, falls vorhanden, die Fingerabdrücke anzeigen kann. Das ist eine gute Frage. Am besten mal die Schlapphüte selber fragen. Ja, dann hatte ich ja vorhin schon erwähnt, also es gibt diese EID-Funktionalität, die halt heißt, die halt bedeutet, der Träger oder Eigentümer, je nachdem wie man es nimmt, bekommt halt eine PIN, die er sich auch selbst auf einem beliebigen Wert setzen kann, muss halt bloß immer 6 Ziffern lang sein. Diese EID-Funktion kann deaktiviert werden, also auch wenn man einen Ausweis beantragt hat, der diese Funktion hat, kann man zur Meldebehörde gehen, ein bisschen Geld zahlen, dann schalten die einem das weg. Danach gibt es keine PIN mehr, mit der man mit der PIN-Methode das Teil aktivieren könnte. Wenn man dann nochmal Geld zahlt, können sie einem das auch wieder einschalten. Und wenn man halt so einen Ausweis bestellt hat und am Anfang mal angekreuzt hat, ich will das nicht, dann kann man halt auch dann zu jener beliebigen Zeit zur Meldebehörde gehen und sagen, ich möchte diese Funktion nachträglich aktivieren lassen. Wie bitte?
Also jedes Mal quasi, wenn ein Ausweis erstellt wird, wird die denn dann
miterstellt?
Immer?
Also was da genau passiert, weiß ich nicht. Ich vermute mal, es wird einfach gar keine PIN gesetzt. Und dann muss sie auch nicht erstellt werden. Der Zugriff mit CAN und MRZ ist in jedem Fall, hatte ich ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, möglich, auch wenn der PIN-Zugriff deaktiviert ist. Was sonst noch wichtig ist, in dem Chip ist noch Speicherplatz frei, sodass man in der Lage ist, dort eine qualifizierte elektronische Signatur für die elektronische Unterschrift draufzuladen. Das kostet Geld. Das ist aber auch ein bisschen lustig, weil halt der Ausweis hält 10 Jahre und so eine elektronische Signatur maximal 3 Jahre. Und wenn man jetzt, man kann da zwar dann nach 3 Jahren eine neue draufladen, aber dann hat man halt irgendwann das Problem, dass man halt einen Ausweis hat, der noch 1 Jahr hält. wenn die dritte elektronische Signatur abgelaufen ist. So, jetzt habe ich hier mal, kann man das von hinten so ein bisschen lesen, was da alles genau drauf ist? Ich kann es ja mal vorlesen. Das ist Datengruppe 1, ist der Dokumententyp. Das ist das, was wir auf der Rückseite hinten diese drei Buchstaben da hatten. Also hier zum Beispiel steht TAD drauf, ich glaube auf den richtigen Ausweisen steht IDD drauf. Da gibt es also auch noch Unterschiede und Referenzausweisen, die ich hier habe, kann ich auch sagen, das hier sind richtige Referenzpersonalausweise und das hier ist etwas anderes, was so ähnlich ist wie ein Personalausweis. Das ist eine sogenannte elektronische Aufenthaltstitel. Das, wenn wir hier sehen, hat zum Beispiel die Türkin Erika Mustermann, ja, die Bundesregierung hat das so weit gebracht, dass die halt die türkische Staatsbürgerschaft angenommen hat inzwischen, die in Berlin geboren wurde, die hat halt Ausländerbehörde in Köln die Erlaubnis bekommen, sich in Köln aufzuhalten. Das Lustige ist, hier sind mehr Informationen drauf als auf dem Personalausweis. Sage ich gleich noch, welche Informationen da zusätzlich drauf sind. Also was drauf steht in der Datengruppe 2 ist der ausgebende Staat, also zum Beispiel in, das wäre halt Bundesrepublik Deutschland, so irgendwas, dann steht das Ablaufdatum drauf. Das heißt, das ist das Datum der letzten Gültigkeit. Dann steht eine Liste von Vornamen in UTF-8-Kodierung in einfachem String drin. Allerdings nicht einfach UTF-8 kodiert, sondern ASN1 kodiert. Über dem UTF-8-Schichten. Dann haben wir halt noch eine Gruppe von Nachnamen. Dann zum Beispiel der Tebarz von Els, das ist ja zum Beispiel, sind alles Nachnamen. Ne? Und der gute Herr Gutenberg, das ist dann der den vielen Speicherplatz bei den Vornamen braucht. So, dann gibt es halt in der Datengruppe 6, bisher haben wir noch keiner ausgelassen, den Ordensnamen, Künstlernamen oder das Pseudonym. Das Lustige ist, der Papst könnte da zum Beispiel nichts eintragen lassen, wenn er gerade gewählt worden ist, weil nach deutschem Recht reicht es nämlich nicht, einen ausreichenden Bekanntheitsgrad mit diesen Künstlernamen vorzeigen zu können, sondern man muss auch nachweisen, dass man diesen Künstlernamen auch schon ausreichend lange führt, sodass der Staat bereit ist, diesen zu akzeptieren. Dann gibt es ein Feld, die Datengruppe 7, akademischer Titel, da ist hier zum Beispiel der Doktor drin. Und was also jetzt gerade sehr passend ist, wenn jemand das, wenn das irgendein Portal die Dinger auslesen will, dann kriegt man, das werde ich nachher nochmal zeigen, so eine Liste, was der alles auslesen will. Und man kann da auch wegklicken, Sachen, die sie nicht sehen können. Also man kann mit diesem elektronischen Ausweis tatsächlich das Führen des Doktortitels abwählen. So, dann haben wir den Geburtstag, den Geburtsort. Dann gibt es halt bei diesem elektronischen Aufenthaltstitel die Staatsangehörigkeit. Also hier steht zum Beispiel TUR drauf für Türkisch. Diese Datengruppe gibt es nicht auf dem Ausweis. Dann lustig, was ich überhaupt nicht verstehe, auf dem Aufenthaltstitel steht das Geschlecht drauf. Das steht auf dem Ausweis nicht drauf. Also hier bei der Frau Mustermann steht zum Beispiel ein F in diesem Feld. Dann gibt es den Wohnort, der ist in jedem Fall da, das ist Freitext. Dann gibt es einen Gemeindeschlüssel, das ist ein 32-Bit-Wert. Da kann man auch mit Abfragen machen, wohnt jemand in der Nähe von, und da muss man hinten Bits weglassen. Dann gibt es noch zwei weitere Felder, Datengruppe 18 und 19, die ist halt nicht auf dem Ausweis, sondern nur auf dem elektronischen Aufenthaltstitel gibt, und das ist die Meldebehörde 1 und die Meldebehörde 2, die halt die Aufenthaltserlaubnis erteilt hat. So, und da gibt es halt auch wirklich lustige Sachen. Also wir haben das mit der Frau Mustermann, hatte ich ja schon mal erklärt. Also wir haben hier noch andere Sachen. Dann haben wir hier zum Beispiel den Ausweis von der deutschen Öcmen Akçka, die in Dessau geboren worden ist. Und die hat zum Beispiel die Besonderheit, dass sie nicht genau weiß, wann sie geboren wurde, die arme Frau. Und da steht dann hier aufgedruckt xx.xx.1989. Und wenn man den Ausweis ausliest, steht da nur 1989 drin. Lustige Sache, wer so einen Ausweis hat, der kann eventuell Pech haben, dass nämlich irgendein Portal die Software falsch programmiert hat und erwartet, dass da halt immer 4 plus 4 Ziffern für ein Geburtsdatum kommen. Und dann denken Sie halt, da stimmt irgendwas nicht. Dann habe ich hier noch den Ausweis des Hochstaplers Dr. H.C. Hillebrand, der unter dem Titel Graf von Liszky zu erreichen ist. Und bei dem steht hier in dem Adressfeld der Text drin, keine Hauptwohnung in Deutschland. Nicht, sowas sollte man als Hochstapler auf jeden Fall machen, damit man nicht so ohne weiteres erreicht werden kann. Ja, dann hatte ich ja noch gesagt, also zusätzlich hatte ich ja schon erwähnt, gibt halt Zusatzsachen, die man halt nur als hoheitlicher Dienst auslesen kann. Dann gibt es halt drei Vergleichssonderfunktionen. Um mit dem Pass, also mit dem Ausweis reden zu können, muss man vorher eine Kryptografie hochfahren, erkläre ich gleich. Und wenn man das Hochfahren der Kryptografie einleitet, dann kann man da sogenannte Auxiliary-Daten dazu tun, die eine Frage beinhalten. Also zum Beispiel die Frage, ist der Ausweis am 1.4.2014 gültig? Oder aber ist der Ausweis am 16.03.2014, der Ausweisinhaber am 16.03.2014 18 Jahre alt? Nee, falsch. Ist er vor, ist er vor einem bestimmten Datum geboren? Dadurch kann man halt ein beliebiges Alter erfragen, aber nicht das exakte Geburtsdatum. Und dann gibt es halt, wie ich eben schon erzählt habe, der Gemeindeschlüssel ist ein 32-Bit-Binärwert. Und da kann man halt abfragen, ob der Betreffende in der Nähe einer bestimmten Gemeinde wohnt. Das heißt also, entweder man überträgt die vollen 32 Bits des Gemeindeschlüssels, dann kann man halt feststellen, wohnt der wirklich genau da. Und wenn man halt hinten Bits weglässt bei dieser Frageübermittlung, kriegt man dann halt eine Antwort, ist er in diesem Umfeld, wo die hinteren Bits dann halt don't care sind.
Wie oft darf man da fragen?
Der Trick ist der, bei jedem Mal Kryptografie hochfahren, das heißt also bei jedem Mal eintippen der PIN, kann man halt einmal diesen Fragedatenblock übermitteln und dann kann man nachher, wenn die Kryptografie steht, fragen, waren meine Fragen wahr oder falsch. So, dann gibt es noch eine vierte Sonderfunktion, da kann durch die Kryptografie eine sogenannte Restricted ID berechnet werden. Und zwar ist das ein kryptografischer Hash, der berechnet wird aus dem Geheimschlüssel, der sich im Ausweis befindet, und dem Zertifikat, was der Dienstanbieter verwendet, um seine Abfrage durchzuführen. Und da die beiden verknüpft sind, entsteht dadurch halt eine sonst aussagelose lange Zufallszahl anscheinend, die aber für den gleichen Dienstanbieter für die Lebensdauer des Ausweises immer identisch ist. Dadurch kann er also Leute wiedererkennen, ob es wieder der gleiche ist, ohne halt den gesamten Ausweis auslesen zu müssen. Das ist eigentlich eine sehr lustige Idee, die hat aber einen schwerwiegenden Nachteil. Also wir haben zum Beispiel von Frau Mustermann stapelweise identische Ausweise. Die haben natürlich trotzdem innen alle, weil die Frau Mustermann, die ist so schlampig, die lässt überall ihre Ausweise liegen. Und diese Ausweise, obwohl sie halt außen alle identisch bedruckt sind, haben innen drin trotzdem unterschiedliche Schlüssel drin. Folglich liefern die eine andere Restricted ID. Wenn ich auch meinen Ausweis verliere oder er läuft ab, und ich brauche einen neuen, dann kriege ich natürlich einen Ausweis mit einem neuen geheimen Schlüssel und damit ist es nicht mehr möglich, diesen Restricted ID wieder zu regenerieren und es gibt auch keine Möglichkeit, ein Verhältnis herzustellen. Das Einzige, was man halt machen kann, was man zurzeit machen könnte da, ist halt, dass man eine vertrauenswürdige Seite damit beauftragt, den gesamten Ausweis auszulesen, eine Verbindung zwischen den gesamten Daten und der alten Restricted ID herzustellen und wenn man dann den neuen Ausweis hat, das Ganze nochmal zu wiederholen und dass dann diese vertrauenswürdige Seite einer dritten Seite bestätigt, dass diese neue Restricted ID zu der gleichen Person gehört, ohne zu sagen, welcher Name da wirklich dahinter steckt. Also wenn das halt ohne gehen würde, wäre das wirklich eine geniale Sache, um halt so Pseudonyme zu produzieren. So, Jetzt wollte ich mal ein bisschen was sagen, was generell halt alles so gibt. Also es gibt so einen Standard für Reisedokumente, das ist von der Internationalen Zivilen Luftfahrtorganisation rausgegeben. Da gibt es halt Grundvoraussetzungen, das nennt sich passive Authentifizierung. Das ist Pflicht. Und wenn man, wer halt hier so einen schicken, ich habe mir hier am Dienstag von der Bundesdruckerei mal so einen elektronischen Pass machen lassen mit Chip drin, den kann ich nur auslesen, wenn ich hier aus diesem maschinenlesbaren Feld einen Schlüssel berechne und dann eine Verschlüsselung auf Basis dieses Schlüssels aufsetze. Das heißt, dieser Pass liefert beim Eingehen ins HR-Feld auch nur eine Zufallszahl. Aber wenn ich den Pass in die Hand bekomme und mir hier abschreibe, was da aufgedruckt ist, kann ich eine verschlüsselte Verbindung dazu aufbauen, ohne dass mir der Eigentümer des Passes dazu irgendwas sagen müsste. Für die Grenzkontrollstellen mag das ja okay sein, aber es ist halt relativ niedrige Sicherheit. Vor allen Dingen das Schlimme ist, die Entropie dieser Daten ist relativ gering, weil ich kann ja vielleicht raten, weil das Geburtsdatum steht zum Beispiel drin und eine Seriennummer, wenn ich weiß, wann, wie alt der Ausweis etwa ist und wenn die Bundesregierung zusammenhängende Seriennummern für die Ausweise, für die Pässe vergibt und hier ist die Seriennummer des Passes mit dabei, dann kann ich vielleicht mich durch Raten an den Schlüssel annähern, ohne das Ding in die Hand gekriegt zu haben. Also das ist halt nicht sonderlich sicher. Dann gibt es halt aktive Authentifizierung, das ist eine optionale Sache. Da ist es so, dass halt in dem Chip ein eigenes Schlüsselpaar drin ist und mit einem Challenge-Response-Verfahren gearbeitet wird. Das Ganze, da gibt es halt auch Leute, die sagen, es gibt Datenschutzprobleme. Und der nächste Punkt ist Access Control. Wir haben Basic Access Control. Da wird halt ein physischer Schlüssel aus dem MRZ abgeleitet, das habe ich ja gesagt, ist hierfür. Und Extended Access Control ist das, was jetzt hier in dem Personalausweis implementiert ist. Da gibt es halt einen starken Schlüssel durch die Chip-Authentifizierung und erzähle ich gleich, was das ist, und eine Zugriffskontrolle durch die Terminal-Authentifizierung, weil um diesen Ausweis benutzen zu können, wird also erst eine starke Verschlüsselung hochgefahren und danach prüft der Ausweis, ob der Auslesende berechtigt ist, diesen Auslesevorgang durchzuführen. Und danach prüft der Auslesende, ob der Ausweis keine Fälschung ist, indem der Ausweis beweisen muss, dass er einen geheimen Schlüssel kennt. Ja, im Reisepass, habe ich schon gesagt, haben wir Basic Access Control. Knackbar, im Personalausweis haben wir die Extended Access Control. Wir haben eine PIN-Überprüfung beim Hochfahren der Kryptographie. Und zwar ist es ein Verfahren, das nennt sich Parcher. Da wird die PIN nicht übertragen. Und es ist mathematisch bewiesen, dass das sicher ist. Der Ausweis verwendet RFID. Habt ihr euch vielleicht gefragt, warum gibt es da halt keine Kontakte? Deswegen, das Ding läuft 10 Jahre. Und es ist bekannt, dass alle kontaktbehafteten Karten, wenn man wirklich 10 Jahre Lebensdauer geplant hat, die eigentlich nicht wirklich durchhalten. Weil aber jetzt eine Funkschnittstelle benötigt wird, um mit der Karte zu reden, brauchen wir eine Verschlüsselung, weil sonst könnte man natürlich das abhören, während da kommuniziert wird. Für diese Verschlüsselung wird Parcher verwendet, das heißt Password Authenticated Connection Establishment. Die Sicherheit dazu ist mathematisch nachgewiesen, habe ich gerade schon mal gesagt. Und das Wesentliche ist bei diesem Verfahren, und darum ist es halt auch so schick, das hat das BSI entwickelt und versucht es jetzt auf der ganzen Welt auch zu etablieren, indem sie dafür gesorgt haben, dass das frei ist, frei von Patenten. Und der Trick dabei ist, dass der Sitzungsschlüssel, die Qualität des Sitzungsschlüssels unabhängig von der Stärke der PIN ist. Natürlich hat das keinen Einfluss darauf, wie lange ich brauche, meine PIN eventuell zu raten. Aber bei einer gegebenen PIN, ist es, die ich nicht weiß und wo ich halt nicht lange noch prüfen kann, ist sichergestellt, dass ein sehr, sehr starker Schlüssel für die Verschlüsselung verwendet wird. Und da man ja nur zweimal, also nur zwei Versuche hat, die PIN falsch einzugeben, ist ein Durchprobieren halt auch im Wesentlichen ausgeschlossen. Um das sicherzustellen, befindet sich hier ein Kryptografie-Koprozessor drin, der elliptische Kryptografie mit bis zu 256 Bit für Schlüsselerzeugung unterstützt. Und es ist allerdings auch schon festgelegt, dass, also ich glaube, nur bis 2019 diese elliptische Kryptografie mit 256 Bit verwendet werden darf. Danach muss halt wieder geprüft werden, was für eine Schlüssellänge brauchen wir, um es danach sicher zu haben. Ja, so ein paar Terminologie-Sachen möchte ich mal sagen. Das Ding nennt sich hier PICC, kontaktloser Chip. Der Kartenleser nennt sich PCD. PKI, habt ihr vielleicht auch schon in anderen Vorträgen gehört, ist die Public-Key-Infrastruktur, die man braucht, um mit diesem Ausweis halt auch Zertifikate austauschen zu können. Dann gibt es so eine Signatur, MAC. Dann haben wir für diese Zertifikate etwas, das nennt sich Certificate Authority Reference. Das ist ein Name für die ausstellende Behörde für das Zertifikat. Und ein Zertifikat selbst hat halt auch nochmal einen Namen, das heißt CHR. Dann gibt es das sogenannte Country Verifying Certificate Authority. Das ist halt das BSI bei uns, das vergibt das Root-Zertifikat. Und das Zertifikat, was dahinter nochmal kommt. Und dann gibt es halt ein Document Verifying Authority. Und zum Schluss diese Zertifikatskette, die ich halt dem Ausweis übermitteln muss, damit ich beweisen kann, dass ich ihn auslesen darf, ist dann halt die Zertifikat Holder Authority Template. Das ist also auch wieder ein Zertifikat, wo drin steht, also wo in signierter Form drin steht, welche Felder ich auslesen darf. So dadurch ist halt festgelegt, also ich mache einen Antrag als Portalbetreiber beim Innenministerium, ich möchte halt so einen Dienst anbieten, ich brauche, weil ich das und das machen möchte, die und die Felder zum Auslesen, und wenn ich das ordentlich begründe, dann wird es vom Innenministerium halt auch genehmigt, und dann wird halt so ein Zertifikat gebaut, wo diese Bits alle an sind, die halt das Auslesen dieser einzelnen Felder ermöglichen. So, um jetzt die Jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit wir noch haben, es wird ein bisschen knapp. Um diese Verschlüsselung hochzufahren von dem Ausweis, macht man es normalerweise so, dass man am Anfang, also von jeder Verschlüsselungsstrecke, dass man am Anfang mit einem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren sich auf einen gemeinsamen Schlüssel einigt. Und dafür wird normalerweise der Diffie-Hellman-Schlüsseltausch verwendet. Ich weiß jetzt nicht, das sieht jetzt, glaube ich, ein bisschen knapp aus. Ich werde das mal versuchen, ein bisschen zu überspringen. Also der Trick ist auf jeden Fall der, dass man sich, beide Seiten sich jeweils eine Zufallszahl ausdenken. Also das wäre hier die A und das B. Und dann gibt es halt noch ein paar Parameter für so eine mathematische Restgruppenklasse, die verwendet wird für Berechnungen. Und wenn man dann mit Hilfe dieser, das heißt, also die eine Seite denkt sich halt die Parameter für die Restgruppenklasse aus und eine Zufallszahl, die andere denkt sich nur eine Zufallszahl aus. Die eine Seite übermittelt halt diese Parameter der Restgruppenklasse und einen Wert A, der halt berechnet wird aus dem einen Parameter, aus den beiden Parametern der Restgruppenklasse und der Zufallszahl A, die man generiert hat. Das ähnliche Operation macht also auch die andere Seite, und dann tauschen sie ihre Groß A und Groß B aus und können durch eine inverse Operation dann jeweils vom anderen diese Zufallszahl regenerieren. Und die wird dann als Schlüssel für eine symmetrische Verschlüsselung verwendet. So, und der Trick ist jetzt der, ich habe also in den Folien, gibt es das Ganze auch mal als Text, das könnt ihr ja vielleicht nochmal dann in Ruhe durchlesen. Das Parche-Protokoll ist etwas, was also vor diesem Diffie-Hellman-Verfahren durchgeführt wird. da ist es so, dass diese Zufallszahl natürlich auch mit dem Hardware-Zufallsgenerator erzeugt wird. Und der Ausweis verschlüsselt dann diese Zufallszahl mit der PIN. Die Zahl, die da rauskommt, ist immer noch zufällig. Das heißt, man kann die PIN nicht ersehen. Weil dadurch, dass es ein Hardware-Zufallsgenerator ist, kann man also nicht raten. Und da diese Zufallszahl mit dem PIN verschlüsselt ist, ist das Ergebnis halt auch nur im Prinzip eine Zufallszahl. Und diese verschlüsselte Zufallszahl wird halt übermittelt. Also nach draußen. Und was dann passiert, ist, dass die Software diese mit dem PIN verschlüsselte Zufallszahl mit der eingetippten PIN entschlüsseln muss. War die eingetippte PIN richtig, dann hat die andere Seite diese eine Zufallszahl. Und danach, kürze ich das mal halt ab, wird dann auf Basis dieser berechneten Zufallszahl ein Diffie-Hellman durchgeführt. Und für den Fall, dass die PIN richtig war, kommen die dann halt hinten am Ende auf den gleichen Key. Und wenn die PIN falsch war, kommen halt auf beiden Seiten unterschiedliche Rechenergebnisse raus. Und das bedeutet, dass man die Kryptographie nicht hochfahren kann. Das heißt also, wenn ich einen Ausweis nehme und tippe die PIN falsch ein, dann ist das Ergebnis einfach, ich kriege die Kryptographie nicht hoch, weil einfach falsche Rechenergebnisse rausgekommen sind. So, danach, wenn diese Kryptographie auf Parche-Ebene steht, haben wir erstmal einen Schlüssel, der für eine symmetrische Verschlüsselung benutzt wird. Und jetzt muss sich das Terminal, so nennt man diese Endsoftware, gegenüber dem Ausweis authentifizieren, mit Hilfe der sogenannten Terminal-Authentifizierung. Dazu muss eine Kette von Berechtigungen, also hier in dem Ausweis steckt das Root-Zertifikat drin. Das ist damit reingeladen worden von der Bundesdruckerei. Und man muss jetzt die komplette Kette von dem Zertifikat, was direkt hinter dem Root-Zertifikat kommt, bis zu dem letztlichen Berechtigungszertifikat in dieser Reihenfolge an den Ausweis übermitteln. Und dann kann der Ausweis, weil er halt immer den davorgehende Zertifikat als korrekt bekannt ermittelt hat, überprüfen, ob das nächste Zertifikat, was er bekommen hat, halt auch noch richtig ist. Und wenn das also einmal durchgelaufen ist, dann dann weiß halt der Ausweis, dass das eigentliche Berechtigungszertifikat, was halt auch die Bits, die Zugriffsrechte steuern, halt authentisch übermittelt worden sind.
Hat der dazu eine Echtzeit-Uhr drin?
Oh. Nein, der Trick ist der, dass es normalerweise so passiert, jeder, der abfragt, macht ja eine Überprüfung, ob der Ausweis heute noch gilt. Und wenn das in einem signierten Paket von dem EID-Server an den Ausweis übermittelt wird, dann glaubt der Ausweis, dass das die heutige Uhrzeit ist und setzt seine aktuelle Uhr auf diese Zeit. Wenn es also jemandem gelingen sollte, mit dem Root-Zertifikat verschlüsselt halt so ein Datum aus der Zukunft zu übermitteln, kann man damit natürlich dem Ausweis Glauben machen, er wäre bereits abgelaufen. Und dann würde er tatsächlich nicht mehr funktionieren.
Es geht ja auch ums Auslesen von Behörden, die ein Zertifikat abgelaufen ist.
Das passiert, also diese Zertifikats... Also einerseits ist es halt so, die Zertifikate, ich werde ja nachher noch dieses Protokoll, was da drüber liegt, erklären. Da ist es halt so, dass der EID-Server schon gewisse Tests macht. Also da geht man, wer einen EID-Server betreiben kann, der muss bestimmte Zuverlässigkeit nachweisen. Also da geht man davon aus, dass die EID-Server halt nicht schummeln. Das Problem ist, würde ich gleich noch erzählen, das Ende dieser Terminal-Authentifizierung Läuft halt so. Es wird also eine Liste übermittelt, die mit dem Zertifikat nach dem Root-Zertifikat beginnt. Diese Kette, die ich übermittle, endet mit dem Terminal-Zertifikat. Da drin sind die Rechte verschlüsselt. Und das Terminal-Zertifikat enthält die maximalen Rechte, die das Innenministerium diesem Menschen oder dieser Institution zugegeben hat. Und danach, wenn das alles passiert ist und die Zertifikate geprüft worden und von dem Ausweis als korrekt erkannt worden sind, dann muss das Terminal dem Ausweis beweisen, dass es den geheimen Schlüssel des Terminal-Zertifikats kennt. Das ist etwas, was nicht übermittelt wird. Das ist, was auch dieser EID-Server geheim halten muss. Dazu schickt der Ausweis eine weitere Zufallszahl nach draußen. Um diese Terminal-Authentifizierung zu beenden, muss dann halt die Auslesesoftware diese Zufallszahl mit dem nur den berechtigten Leuten bekannten geheimen Schlüssel des Terminal-Zertifikats verschlüsseln. Und da in dem Zertifikat, was hier vorher übermittelt worden ist, der Public Key von dem Berechtigungszertifikat drin ist, kann, wenn das auslesende Programm halt den geheimen Schlüssel kannte und den auch verwendet hat, der Ausweis danach diese Zufallszahl durch Entschlüsseln mit dem asymmetrischen Verfahren wieder rekonstruieren. Wenn das der Fall ist, dann glaubt der Ausweis, dass der auf der anderen Seite berechtigt ist. Das heißt, also, was man braucht, ist die Liste der Zertifikate plus den Nachweis der Kenntnis des geheimen Schlüssels, der zu dem Berechtigungszertifikat gehört. Und der wird halt von dem Innenministerium halt ausgeliefert, zusammen mit den Zertifikaten, an den EID-Server-Betreiber, nicht an den Portalbetreiber. So, das Nächste, was jetzt passiert, ist, dass der Ausweis beweisen muss, dass er echt ist. Und das läuft halt auch so, Challenge Response, da geht eine Zufallszahl vom EID-Server, also von der auslesenden Software, an den Ausweis. Und in dem Ausweis steckt halt auch ein geheimer Schlüssel, den man nicht auslesen kann. Und wenn der Ausweis tatsächlich diesen nicht auslesbaren geheimen Schlüssel kennt, kann er damit ja diese Zufallszahl, die ihm übermittelt worden ist, korrekt verschlüsseln. Und dann kann halt die auslesende Software prüfen, aha, der kennt das Geheimnis, was also nur ein echter Ausweis kennt. Und darüber sind dann beide Seiten eingekommen, dass sie sich halt gegenseitig vertrauen können in dem Moment. Ja, wie sieht das denn in der Praxis aus? Das ist jetzt ein Bild vom BSI. Da muss man halt eins sehen. Wir haben relativ viele beteiligte Einzelteile. Wir haben halt der Bürger, das Kasten da drum ist, sagen wir mal, der PC. Da läuft der Browser drauf. Und da läuft aber auch noch eine Software drauf, die sich EID-Client nennt. Den haben wir an ein Lesegerät angeschlossen und in dem Lesegerät steckt der Ausweis. Dann haben wir den Dienstanbieter, der betreibt einen eigenen Webserver mit der Portalsoftware. Und wenn er besonders zuverlässig ist, kann er auch einen eigenen EID-Server betreiben. Normalerweise tut er das nicht. Normalerweise läuft das so, dass er mit irgendjemandem, zum Beispiel mit der Bundesdruckerei, einen Vertrag macht, dass die Bundesdruckerei diese Leistung für ihn übernimmt. Die Bundesdruckerei ist zertifiziert als vertrauenswürdig von BSI. Das heißt, diese ganzen Zertifikate lagern dann in der Bundesdruckerei. Und wir brauchen jetzt ein Protokoll, wo so eine Dreiecksbeziehung aufgebaut werden kann, wo halt auch wieder alle gegeneinander beweisen müssen, dass sie sich vertrauen können. So, und dieser EID-Server hat halt Zugriff auf die Sperrlisten. Das heißt also, der macht so eine Vorauswahl. So, wie funktioniert das EID-Protokoll? Der Nutzer geht auf seine Portal-Webseite und klickt auf den Aktivierungslink, der irgendwie halt jetzt machen. Und da gibt es ein altes Protokoll, das lassen wir mal beiseite, das wäre ein bisschen zu kompliziert heute. Offiziell müssten eigentlich seit Anfang dieses Jahres alle Portale das neue Protokoll sprechen, tun sie aber nicht. Aber das wird sich in der nächsten Zeit schon ändern. Dieser Link enthält halt 127.0.1 Localhost auf Port 24747. Wie hast du die Zahl erfolgreich gemerkt? Ja, das ist dieses eine Porto, das ist halt dieses eine ISO-Standard, den sie da auch gleich als Portnummer missbraucht haben. Das heißt, auf diesem Port lauert die EID-Client-Software. Und wenn ich da jetzt draufklicke auf die Webseite meines Browsers, wo ich diesen Link finde, dann wird halt eine HTTP-Verbindung zu meiner EID-Client-Software, die sich lokal auf meinem PC befindet, aufgebaut durch den Browser. Und da steht halt dann hinter dem Schrägstrich EID-Client, Fragezeichen, TC-Token-URL, gefolgt von einer Token-URL. Und was dann passiert, ist, dass der EID-Client, also diese Zusatzsoftware, die also den Kartenleser angeschlossen hat, dieses Ganze parst und dann selbst eine HTTP-Verbindung auf, also sogar eine HTTPS-Verbindung auf diese Token-URL, die hinter dem Gleichheitszeichen übermittelt wird, macht. Also auf diese Art und Weise wird halt der EID-Client von dem lokalen eigenen Webbrowser kontaktiert. Und dieser EID-Client sendet dann diesen HTTP-Auftrag raus und bekommt er dann eine Antwort. Und die sieht dann typischerweise so aus. Da haben wir halt am Anfang TC-Token-Teil, irgendwie scheint der Rechner und der, wo ich das Ganze geschrieben habe, andere Fonts zu haben. Das Wesentliche, was da drin ist, ist, es gibt halt eine, das erste ist Server-Adresse. Das ist die Adresse des EID-Servers. Und das ist hier ein Beispiel, was ich kopiert habe von Bremen Online Services. Und die sind halt, die betreiben selbst einen EID-Server, der halt auf testparos.guvernicus.eid.de läuft. Und dann haben wir noch einen Session Identifier. Das ist eine sehr lange Zufallszahl. Die wird verwendet, damit diese drei beteiligten Institutionen sagen können, wir reden hier von einer ganz bestimmten Transaktion. Der diese Nummer vorweist, der kann halt sagen, ich bin ein Beteiligter von dieser Dreiecksbeziehung an dieser bestimmten Transaktion. Dann gibt es noch eine Refresh-Adresse. Also diese URL liefert der EID-Client, wenn alles durchgelaufen ist, als Antwort auf dieses 127.0.0.1 zurück an den Browser. Und das Ding enthält wieder eine Redirect-Adresse. Das heißt, der Browser fängt dann sofort mit dieser neuen URL wieder auf was an, diese Redirect-Adresse zuzugreifen. Und damit triggert er dann die Übertragung der ausgelesenen Daten vom EID-Server an das Portal. So, was haben wir sonst noch? Wir haben das Ganze, so einen Hinweis, das ist PAOS-Protokoll. Was ist PAOS? Ganz einfach SOAP rückwärts. SOAP habt ihr ja vielleicht schon mal gehört. Wenn nicht, ist es auch egal. Und das, was wir sonst noch haben, ist ein Pre-Shared Key. Jetzt zu verhindern, dass Leute da sich irgendwie was raten können, passiert Folgendes: Zu jeder Transaktion wird von dem EID-Server ein Pre-Shared Key generiert und den muss man verwenden, um mit OpenSSL eine Verbindung über HTTPS zu dem EID-Server aufzubauen. Und wenn man halt eine normale SSL-Verbindung aufbaut, ohne genau diesen Key zu verwenden, dann weigert sich nachher der EID-Server, seine Arbeit zu tun. Wenn man die aber hat, dann weiß der, aha, das ist der Richtige aus dieser Dreiecksbeziehung. So, was passiert dann? Habe ich ja gerade versucht zu erzählen. Also der EID extrahiert jetzt diese entsprechenden Sachen, das ist die EID-Server-Adresse. So, und dann, was der EID-Client dann macht, diese obere Server-Adresse, da baut dann halt der EID-Client halt eine SSL-Verbindung auf und fängt dann halt an, das PAOS-Protokoll zu initialisieren. Darauf antwortet dann der EID-Server mit einem PAOS-Kommando, was Initialize Framework heißt. Das ist die Aufforderung an den EID-Server, initialisiere mal deine Kommunikation zur Chipkarte, initialisiere deine Kryptosoftware und sowas alles. Daraufhin antwortet dann der Klient, wenn er das getan hat, an den EID-Server mit dem Powers-Kommando get next command. Daraufhin schickt der EID-Server dann diese Zertifikatskette und zusätzlich nochmal lose das Chat. Das wird verwendet, damit man halt in einer GUI anzeigen kann, welche Felder ausgelesen werden sollen. Außerdem schickt er diese AUX-Daten, da steckt halt dieser Cookie drin, der verwendet wird für diese Altersverifikation oder aber ob der Ausweis heute noch gültig ist. Und da ist halt auch drin noch, das habe ich jetzt hier oben vergessen, die Zertifikatsbeschreibung, das ist einfach Freitext. Da steht halt drin, dieses Zertifikat ist ausgestellt für und URL und, ich weiß, und Adresse und so weiter. Was jetzt passiert ist, dass der EID-Client diese textuelle Zertifikatsbeschreibung dem Benutzer zeigt, zusammen mit so einer anklickbaren Häkchen-Auswahl für diese auszulesenden Felder. Jetzt kann der Benutzer halt da eventuell einzelne Felder deaktivieren. Und wenn das ein dummer Kartenleser ist, also jetzt hier so einer, dann muss der Klient an dieser Stelle halt auch die PIN einlesen. Wenn das ein sicherer Kartenleser ist, so wie dieser, ich kann das nicht dumm gucken, dass es alles Rainer SCT ist. Die einzige Firma, die zertifizierte Kartenleser für das Verfahren hat, ist Rainer SCT, ist also keine Schleichwerbung. Und da gibt es halt auch noch einen nicht zertifizierten Kartenleser von Rainer, der sieht so aus, der hat also hier einen Bluetooth-Ausgang. Kann man zum Beispiel mit Handys dann eine Kommunikation aufbauen. Aber diese beiden halt sind halt sichere Kartenleser, weil sie halt eine sichere PIN-Eingabe ermöglichen. Da ist es also uns auch so, bei diesen beiden Kartenlesern wird dieses Parche-Protokoll und die Verschlüsselung in der Firmware des Kartenlesers gemacht, um die Verbindung aufzubauen. Bei so einem dummen Kartenleser macht der EID-Client alles selber. Das heißt also auch, der EID-Client baut das Parche-Protokoll auf. So, danach initialisiert der EID-Client den Aufbau des Parche-Services und meldet die Parameter, die halt von dem Parche-Aufbau, von dem Ausweis zurückgeliefert werden an den EID-Server. Und ab diesem Moment ist die Verschlüsselung an. Das heißt also, ab diesem Moment haben wir zumindest erstmal eine Verschlüsselung, die halt das absichert. Allerdings kann hier noch der EID-Client unter Umständen mitlesen, weil er den Schlüssel noch kennt. Das nächste ist jetzt, dass der EID-Server mit einem Kommandoanweisung die Terminal-Authentifikation beauftragt. Dazu werden dann die vorher übermittelten Zertifikate übermittelt. Dann verlangt der EID-Server die Chip-Authentifikation. Der EID-Client macht die Chip-Authentifikation und ein Nebeneffekt aus dieser Chip-Authentifizierung ist ein neuer Schlüssel. Und zwar ein Schlüssel, den nur der EID-Server versteht. Und in dem Moment, wo die Chip-Authentifizierung durchgeführt ist, schaltet der Ausweis die Verschlüsselung um auf diese neue Verschlüsselung. Und ab dem Moment ist der EID-Client, also die Software, die auf eurem PC läuft, nur noch ein Beteiligter, der halt Pakete hin und her schiebt, aber nicht mehr versteht, was da innen drin besprochen wird. So, und jetzt ist halt alles sicher, nicht? Also auf der einen Seite kann man halt sagen, steht das Innenministerium, auf der anderen Seite der Ausweis und die reden jetzt, ohne dass ihnen jemand zuhören kann. Und dazu sendet jetzt der EID-Server vorverschlüsselte APDUs, also Kommandos an den Ausweis, die der EID-Client entgegennimmt und einfach so weiterreicht an den Ausweis und die Ergebnisse, die halt vom Ausweis auch wieder verschlüsselt zurückkommen, werden dann verschlüsselt an den EID-Server zurückgeschickt. Nur die beiden Endpunkte wissen, was passiert ist. Ganz am Ende antwortet dann der EID-Server mit einer Bestätigung, dann weiß der EID-Client, die Kommunikation ist abgeschlossen. In dem Moment schickt halt der AID-Client über diesen Port 127.001.24.727 diese Refresh-URL an den lokalen Browser zurück. Und da das also auch wieder eine Redirect-URL ist, wird der sofort tätig und kontaktiert diese entsprechende URL. Und damit wird dann das Portal informiert, die Ergebnisse vom AID-Server abzuholen. Dass er die richtigen kriegt, geschieht dadurch, dass das Portal dazu diese Session-ID verwendet, die halt diese alle an der Transaktion Beteiligten identifiziert. Ja, das Portal dechiffriert, also der AID-Server dechiffriert jetzt, weil er ja den Schlüssel kennt, die ganzen ausgelesenen Daten aus dem Ausweis und schickt sie dann per OpenSSL verschlüsselt, also auch wieder gesichert, aber halt auf eine andere Art und Weise gesichert an die Portalsoftware. Und die hat dann den Inhalt. So, und jetzt, unser Testportal würde uns jetzt die Daten zeigen. Jetzt will ich mal ganz kurz zeigen, wie das aussehen kann. Also ich nehme mal hier, Dr. H.C. Hillebrand, legt dann hier ein. Muss ich nur mal ganz kurz gucken. Übrigens, das hier ist Solaris und da es bisher niemanden gibt, der so eine EID-Client-Software hat, selber geschrieben hat für Solaris, die also wirklich, sagen wir so, die so portabel ist, dass sie auch unter Solaris laufen würde, könnt ihr sehen, dass es hier meine selbstgeschriebene Software ist. Die habe ich jetzt gerade gestartet. Jetzt gehe ich, sagen wir mal, hier. Moment. Wo ist das? Irgendwas ist hier gerade. Geht das hier zurück? Irgendwie habe ich hier ein Fenster zugemacht. Hat er das jetzt noch irgendwie? Hat er sich nicht gemerkt? Na gut, dann nehme ich mal dieses hier. Ach so. Und gehe also hier. Oh. Also, was war jetzt hier? Ach, Scheiße. Ich habe. Das ging alles zu schnell. Ich habe das Ding hier nicht in den Linux-Tage WLAN eingeschickt. Also kann ich euch leider jetzt nicht vorführen. Das finde ich ja traurig. Aber vielleicht kann man.
Da liegt ein LAN-Kabel.
Wo? Da liegt ein LAN-Kabel? Ein WLAN-Kabel? Na mal, wir können ja mal sehen. Oh, tatsächlich. Ja, das ist ja toll, der Retter in der Not. Ja, jetzt gehen wir hier mal auf unser Portal. Europawahl am 25.05.2014. Es werden noch Wahlhelfer gesucht und der Herr H.C. Hillebrand möchte sich gerne als Wahlhelfer registrieren. Da wird also jetzt erstmal hier von dem EID-Serverbetreiber was gemacht. Und das, was jetzt hier hochgepoppt hat, das ist die GUI von dem EID-Client. Und da könnte ich jetzt hier einzelne Felder abwählen und was es halt noch gibt, ist der Zweck. Das ist halt, was er jetzt hier anzeigt in der Blase, das ist die Zertifikatsbeschreibung. Das ist das, was auch ganz am Anfang der EID-Client-Server übermittelt hat. Und das ist auch der Name des Eigentümers des Auslesezertifikats. Und wenn ich da jetzt hier, jetzt haben wir ein Problem, ich weiß nicht, ob ich schnell genug war, es gibt nämlich ein zeitliches Limit von 30 Sekunden. Es kann sein, dass das sich jetzt aufhängt und das nochmal neu starten muss, weil der EID-Server wartet maximal. Wenn er jetzt weggegangen ist, dann hat das möglicherweise durchgeführt. Ergebnis ist also jetzt ausgelesen. Das heißt also, nachdem das ganze Handshake durchgelaufen ist, hat halt unser Portal die Daten von dem EID-Server bekommen und zeigt sie jetzt an. Dr. H.C. Karl Hillebrand, Geburtsdatum 17.06.52. Ja. Ja, dieser Herr H.C. Hillebrand hat, hatte ich ja vorhin gesagt, keinen Hauptwohnsitz in Deutschland. Und dann ist offensichtlich das Feld in dem digitalen Teil einfach leer und auf dem aufgedruckten steht halt wirklich der Klartext, kein Hauptwohnsitz in Deutschland. Gut, dass du darauf geachtet hast. Ach, und jetzt ist ja auch das andere wieder da. Also das ist nämlich hier diese, das ist nämlich diese Bremen Online und hier wird tatsächlich der offizielle, hier wird der, dieser offizielle neue Protokoll verwendet. Da können wir ja jetzt hier zum Beispiel, das Ding will auch mehr haben. Und da kann ich ja mal zum Beispiel das Pseudonym wegmachen. Und ach, jetzt. Nicht, dass schießt, wenn ich keine PIN eingebe, scheitert es. Jetzt muss ich nochmal hier irgendwie jetzt zurück. Und klappt es? Oder muss ich das Ding neu starten? Ah, da ist es. Das ist der Nachteil, es kommt manchmal im Hintergrund vor. Und das Teil liest halt ein bisschen mehr aus, also dieses Portal von Bremen Online. Ja, dauert natürlich auch ein bisschen. Das dauert so, also Page hochfahren dauert etwa 3,5 Sekunden und dann hängt es halt ein bisschen von dem Auslesen aus. Meistens dauert es so eine Viertelminute. Das Problem ist aber, manche Kommunikation ist halt ein bisschen langsamer und hier also auch nimmt er sich hier gerade Zeit. Ach, ja, das ist noch ein Problem in der GUI. Das hat also ein Kollege in GTK geschrieben und irgendwie entweder Doppelklick oder nach dem Klick die Maus bewegen. Weiß einer von euch, wie man das wegkriegt? Ja, und da ist es jetzt ausgelesen. Also hier sieht man alles, was er ausgelesen hat. Ne? Und hier wird tatsächlich sogar keine Hauptwohnung in Deutschland als Text angezeigt. Ja. Oh. Ja, nochmal ganz kurz was zur Sicherheit. Also ich habe es ja versucht zu erklären, das ist also wirklich ein Protokoll zwischen zwei Seiten, die sich eigentlich nie so richtig trauen. Das Verfahren selbst ist sicher. Das Problem, was wir am Anfang hatten, dass die Firma OpenLimit, die halt den offiziellen Bürgerclient geliefert hat, ein Software-Update-Verfahren automatisiert für diesen EID-Client implementierte, der selbst unsicher war. Dadurch wäre es einem Angreifer eventuell gelungen, andere Software statt einer neueren offiziellen EID-Applikation zu installieren. Das ist inzwischen repariert. Dann haben wir das Problem, dass halt diese ganz einfachen Kartenleser, wenn man jetzt da den Ausweis liegen lässt, dauerhaft, und wenn jemand anders die PIN kennt und er schafft es, diesen Rechner zu übernehmen, dann könnte er diese PIN übermitteln, per Software Page hochfahren und das machen. Alles machen getrennt. Hier bei diesen Kartenlesern, hätte man früher auch tatsächlich eine Software Page hochfahren können. Das ist auch vom CCC ganz am Anfang beanstandet worden. Daraufhin hat das BSI auch sofort reagiert. Aktuelle Vorgabe in der Firmware schon drin ist, so ein Kartenleser, der muss mithorchen und wenn jemand versucht, die Kommandos zum Hochfahren von Software-Patches zu verschicken, dann darf er die nicht durchlassen. Das heißt, also dieser Kartenleser und auch dieser Kartenleser sind so gebaut, dass es nur möglich ist, Patches in der Firmware dieser Kartenleser hochzufahren, bei der die PIN auch lokal eingegeben wird. Das heißt also, da kann ich im Prinzip auch den Ausweis drin liegen lassen, weil wenn der eine Transaktion durch hat, dann mag der Ausweis nicht mehr. Dann müsste man halt Page neu hochfahren und das klappt halt nur, wenn jemand dort tatsächlich die richtige PIN eingibt. Und das kann jemand nicht ferngesteuert machen. Das heißt also, wenn man wirklich richtig sicher sein möchte, sollte man so ein Standard- oder Komfortkartengerät nehmen. Also das hier ist ein sogenanntes Komfortkartenlesegerät, das kostet irgendwie 150 Euro. Das kann also auch mit der qualifizierten elektronischen Signatur umgehen. Da gibt es für 100 Euro noch ein kleineres Gerät, was halt also irgendwie so groß bloß, kann halt dann nur die Ausweisfunktion, aber auch mit sicherer Karteneingabe. Und das hier nennt sich Basiskartenleser. Das Ding kostet halt irgendwie, wird also, glaube ich, es kostet irgendwie 5 Euro, wird für 20 Euro verkauft. Und das ist tatsächlich unsicher. Also wenn man sich halt tatsächlich damit beschäftigt, sollte man sich entweder sicher sein, dass auf seinem Rechner nichts drauf ist, was irgendwie gefährlich ist, und halt hier immer sofort den Ausweis dann auch rausnehmen, damit man sicher ist, dass da nicht jemand ran kann, und ansonsten ist das Verfahren eigentlich wirklich sicher. So, jetzt, da wir niemand mehr hinter uns im Nacken haben, kann ich vielleicht auch noch ein paar Fragen beantworten. Ja.
Wenn ich jetzt irgendwie von unseren hoheitlichen Behörden einen Kartenleser erbeute,
ja.
Wie sichern die sich dagegen, dass ich den dann mal sperren kann? Weil die haben ja garantiert keine Online-Verbindung.
Du kannst ihn gerne klauen, er funktioniert bei dir nicht. Weil der funktioniert nur so lange, also du, wenn du ihn klaust, wirst du ihn ja nicht so klauen können, dass er die ganze Zeit am Internet bleibt und die ganze Zeit am Strom bleibt, während du ihn transportierst.
Also die Polizeiautos sind immer online dann?
Ob es in Polizeiautos drin ist, weiß ich nicht. Aber wenn du halt, sagen wir mal, bei der Polizei oder bei der Meldebehörde in einem Büro bist, dann haben die einen Kartenleser, der hat eine ständige Internetverbindung. Und wenn du ihn einschaltest, musst du eine spezielle Chipkarte in diesen, diesen Kartenleser einführen. Dann musst du eine zu dieser speziellen Chipkarte passende PIN eintippen. Und dann fängt dieser hoheitliche Kartenleser an, eine Verbindung zu einer Instanz beim Innenministerium aufzubauen, um sich anzumelden. Und nur wenn das alles gleichzeitig da ist, dann kriegt er seine zusätzlichen Funktionen.
Danke.
Ja?
Würde das Auslesen auch klappen, so, also von Ferne, sage ich mal, ohne Kartenlesegerät, durch irgendwelche Instanzen, wenn ich da nur durch die Türe gehe oder so?
Dadurch, dass dieser Ausweis relativ viel Koprozessoren an Bord hat, ein Hardware-Zufallszahlengenerator, ein Krypto-Koprozessor, sogar mehrere für unterschiedliche Kryptoverfahren, ist es halt so, dass ausgehend von dem Punkt, wo du ihn einschaltest, bis zu dem Punkt, wo die Chip-Authentifizierung durchgeführt worden ist, ständig die Stromaufnahme steigt. Und mit den üblichen Kartenlesern ist es also schon so, dass du, wenn du bei so einem Kartenleser hier einen Abstand von über 5 mm hast, funktioniert es nicht mehr, weil du nicht mehr genügend Energie zur Stromversorgung reinkriegst. Du müsstest ziemlich starke Energie in diesen Ausweis reinfügen. Also normale Chipkarten für RFID verbrauchen erheblich weniger Strom. Die kannst du wahrscheinlich wirklich durch so eine große Spule in der Tür aktivieren. Aber der Personalausweis verbraucht so irrsinnig viel Strom. Der ist also genau an der oberen Grenze dessen, was technisch für solche Chips überhaupt zulässig ist. Und das wirst du wohl nicht schaffen. Abgesehen davon, das Einzige, was du dann auslesen kannst, ist die Zufallszahl, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass der betreffende Mensch dann eine passende PIN dafür hat, beziehungsweise ein hoheitliches Zertifikat, und die kann.
Ja, ja? Eine Frage vielleicht, weiß nicht, inwieweit Sie da eine Aussage treffen können. Es gibt ja von der Bundesdruckerei ein neues Produkt, das ID. Sagt Ihnen das jetzt im Moment was?
Die Bundesdruckerei treibt jedes Jahr neue Säue durchs Dorf, weil sie nämlich seit 5 Jahren nach der Killer-Applikation für den elektronischen Personalausweis suchen. Ich kenne nicht alle dieser Säue, die sie durch das Dorf treiben. Also versuch's mal zu beschreiben, worum es geht.
Ja. Ja, ich hätte jetzt gefragt, nachdem Sie da was sagen können, welche Stellung da dieser elektronische Personalausweis, der nun wirklich eine Identifikation ermöglicht, in dem Zusammenhang hat mit diesem neuen Produkt.
Also der Name sagt mir nichts, tut mir leid.
Okay.
Es war vorhin gesagt worden, dass die Verschlüsselung mit den elliptischen Kurven nur bis 2019 durchgeführt wird und dann überprüft.
Zulässig ist laut BSI.
Bitte?
Zulässig ist laut BSI, also das heißt, die Bundesrepublik Deutschland muss bis dahin eine neue Generation Ausweise herausgeben, die dann eine stärkere Verschlüsselung hat.
Und was passiert mit den Ausweisen, die länger gültig sind?
Die werden wahrscheinlich dann weitergehen. Das ist halt so eine Übergangsphase. Ich gehe mal davon aus, dass die sich da schon Gedanken gemacht haben, dass sie halt auch dieses Datum mit ausreichend viel Sicherheit versehen haben.
Also ist jetzt nichts Konkretes geplant, was mit den Ausweisen dann jetzt...
Nicht, dass ich wüsste.
Okay, danke.
Ach so, die, falls es noch interessiert, also die Software, die wir hier geschrieben haben, ist die einzige Implementierung in C. Und dadurch, dass wir jetzt eine GTK-Oberfläche haben, ist also auch die gesamte Oberfläche in C. Das ist insgesamt so etwa 2 Megabyte inklusive aller Kryptofunktionen. Das ist also auch deutlich kleiner, als das man von OpenLimit bekommt.